Ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen das Team von KR55, dem Kirchenradio für Oldenburg und umzu. Auch in diesem neuen Jahr 2020 wollen wir Sie mit spannenden, kuriosen und interessanten Themen unterhalten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserer Januarsendung.
Es ist zum Jahreswechsel weit verbreitet, Bilanz zu ziehen. Das geht privat, das geht geschäftlich und das macht auch die Kirche. In unserer heutigen Sendung fragen wir nach, wo kommt das Geld her, wo geht es hin? Als Sachverständige haben wir Frau Dr. Susanne Teichmanis zu Gast. Sie ist Oberkirchenrätin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und wir sind auf ihre Antworten sehr gespannt. Frau Teichmanis, herzlich willkommen im Studio von Oldenburg 1.
Ich freue mich über die Einladung, bin gespannt, was auf mich zukommt heute.
Und am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören im neuen Jahr KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns im Studio ist die Finanzexpertin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Susanne Teichmanis. Mit ihr steigen wir ein in das Thema Kirche und Geld.
Frau Teichmanis, der Volksmund sagt, über Geld redet man nicht. Wieso ist es gerade in der Kirche wichtig, trotzdem darüber zu reden?
Wir reden viel über Geld. Viele, die sich in der Kirche engagieren, glauben vielleicht sogar zu viel. Wir wollen uns ja eigentlich um inhaltliche Arbeit kümmern, um Kindergottesdienst, um Gemeindearbeit, um Predigt und Gottesdienst. Und trotzdem spielt das Geld immer eine große Rolle, und weil wir es einfach brauchen, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Und deswegen reden wir auch viel darüber. Wir sind ziemlich transparent in dieser Hinsicht. Unsere Haushalte sind öffentlich, unsere Jahresrechnungen werden öffentlich verhandelt. Sogar der Bericht des Oberrechnungsamtes, der darauf guckt, ob alles ordnungsgemäß ist, wird öffentlich verhandelt. Das ist in der Landeskirche so und in den Kirchengemeinden auch.
Wofür braucht denn Kirche Geld?
Ja, wir arbeiten ganz viel mit Menschen und dafür brauchen wir ganz viel Personal. Das ist eigentlich der Hauptausgabeposten, wofür wir Geld brauchen, um unsere Mitarbeitenden zu bezahlen. Und das betrifft natürlich viele Berufsgruppen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen, Diakone, Kita-Mitarbeiterinnen, Erzieherinnen ist unsere größte Berufsgruppe und bis hin zu Verwaltungsmitarbeitenden, Küster, Küsterinnen, Friedhofsarbeiter. Die ganze Bandbreite.
Wie ist denn so die Haushaltssumme für einen Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg? Was gibt es da für eine Zahl?
Unsere Haushaltssumme sind 90 Millionen Euro im Jahr, über die wir verplanen müssen.
Und was ungefähr die Größenordnung kommt bei Kirchengemeinden an? Wonach richtet sich das?
Bei den Kirchengemeinden sind wir gerade so in einem Wechsel des Zuweisungssystems, wie wir das nennen. Es ist eigentlich so, dass die Kirchengemeinden diejenigen sind, die die Einnahmen bekommen. Also Kirchensteuerempfänger sind die Kirchengemeinden. Die haben aber treuhänderisch das abgegeben an die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg. Und bisher war es so, dass es einen festen Betrag gab, den die Synode jedes Jahr beschlossen hat. Das waren jetzt zuletzt 13,6 Millionen Euro. Und wir sind gerade in so einem Wechsel, dass wir das umstellen wollen, dass wir prozentual eine Aufteilung machen wollen zwischen dem, was jedes Jahr bei der Landeskirche bleibt und was bei den Kirchengemeinden ankommt, sodass man an Schwankungen, im Moment wird es bei uns ja immer besser, als auch dann, wenn es mal schlechter wird, dass beide Größen, sowohl die Landeskirche als auch die Kirchengemeinden, das merken.
90 Millionen Euro, wenn man das hört, denkt man, wow, ist ja ganz schön viel Geld. Wo kommt das denn her als Einnahme?
Also der allergrößte Brocken dessen, womit wir wirtschaften können, ist die Kirchensteuer tatsächlich. Das sind 83,5% unserer Einnahmen. Und dann gibt es mehrere kleinere Posten, die dazukommen. Es gibt so einen Begriff, der immer mal wieder durch die Lande geistert. Das sind die sogenannten Staatsleistungen. Also wir kriegen auch Geld vom Staat aus historischen Verpflichtungen, die der Staat eingegangen ist vor vielen hundert Jahren. Das ist aber nur ein ganz kleiner Posten, 4%. Und dann gibt es Verwaltungskosten, Erstattungen von Kommunen und Einnahmen zum Beispiel aus Vermögensanlagen. So verschiedene Dinge, die zusammenkommen.
Was muss ich mir denn unter Staatsverpflichtungen vorstellen?
Die Verpflichtung des Staates. Es gab eine Zeit, hat der Staat, also Vorgängerstaat unseres Staates, kirchliche Güter enteignet. Also die Kirche war ja traditionell und die Kirche, so in der Verfassung, wie wir sie jetzt haben, gab es ja damals noch nicht, aber es gab Klöster und einfach kirchliche Institutionen, die ganz viel Land hatten vor allen Dingen. Und irgendwann hat der Staat diese Güter an sich genommen, hat gesagt, das gehört jetzt uns, hat das aber entschädigt. Und zwar nicht in einer Summe, sondern eben dadurch, dass er sich verpflichtet hat, das, was den Kirchen und da den Klöstern, den Rechtsvorgängern entgeht, kontinuierlich auszugleichen. Weil die Ländereien, die waren ja dazu da, dass Erträge generiert werden konnten. Und diese Erträge wollte der Staat ausgleichen durch die Staatsleistungen. Das hat dann eine Weile ganz gut geklappt und dann war es ihm zu teuer. Und dann hat der Staat gesagt, die Kirchenmitglieder können sich eigentlich auch mal ein bisschen beteiligen. Und dann wurde die Kirchensteuer eingeführt.
Die Kirchensteuer wird ja von den Finanzämtern mit sozusagen eingenommen. Und da ist ja die Frage, Kirche und Staat sind ja eigentlich getrennt bei uns in der Gesellschaft. Heißt es immer, ist das irgendwie eine Verquickung oder hat das Gründe, weswegen das die Finanzämter machen?
Also an der Stelle gibt es tatsächlich gar keine Verquickung. Es gibt an anderen Stellen Verquickungen, zum Beispiel beim Religionsunterricht in der staatlichen Schule oder bei der Militärseelsorge. Aber dass die Finanzämter die Kirchensteuer einziehen, ist wirklich eine reine Dienstleistung, die wir bezahlen. Man könnte es auch anders machen. Die Evangelische Kirche in Bayern macht es anders, die macht es selbst. Die lässt es nicht über die Finanzämter machen. Wenn man das aber nicht schon seit vielen Jahren macht und es erstmal etablieren würde, wäre es so teuer, dass es sich nicht lohnt. Und deswegen soll es bei uns weiterhin die Finanzverwaltung machen.
Sie sprachen es vorhin schon an, die Wichtigkeit von Kontrolle und Transparenz. Wie sorgt denn die Oldenburgische Kirche dafür? Was sind die Instrumente?
Es gibt immer verschiedene Gremien, die mit der Aufstellung eines Haushalts, mit der Verabschiedung einer Jahresrechnung befasst sind. In der Kirchengemeinde ist das der Gemeindekirchenrat, der die jeweiligen Beschlüsse fasst. Und es gibt dann das Rechnungsprüfungsamt, das jährlich hingeht und guckt, ob ordnungsgemäß gewirtschaftet wurde. Dieser Bericht wird dann wieder in den Gremien vorgestellt, sodass dann dagegen gesteuert werden kann. Und auf landeskirchlicher Ebene ist es noch ein bisschen komplizierter, weil das Gremiengefüge ausdifferenzierter ist. Der Oberkirchenrat erstellt Haushalt, erstellt Jahresrechnung. Dann gibt es die Synode als das oberste Organ unserer Landeskirche, also ein Gremium vergleichbar mit einem Parlament, wo im Wesentlichen Ehrenamtliche sitzen, die dann die Jahresrechnung abnehmen, die Entlastung erteilen, also so wie in einem Wirtschaftsunternehmen oder zum Beispiel in der Kommune auch. Und auch da gibt es dann wieder eine externe Prüfungsorganisation, das Oberrechnungsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, das jährlich kommt und die Ordnungsgemäßheit der Jahresrechnung, aber auch Wirtschaftlichkeit des Handelns überprüft.
Wenn Sie sagen, in der Synode sitzen auch Ehrenamtliche, sind das dann auch Fachleute aus dem Finanzbereich, die dann da mit klugen Augen und klugem Geist drauf gucken können?
Gibt es auch. Also es gibt, das ist ja die Stärke dieses ehrenamtlichen Gremiums. Es sind eigentlich alle Berufsgruppen vertreten. Traditionell, klassisch viele Theologinnen, Theologen, aber auch alles andere, was man so braucht an Kompetenz über Finanzfachleute, Rechtsfachleute, Menschen aus der Landwirtschaft, Menschen aus der Wirtschaft, Lehrerinnen und Lehrer. Also wir achten darauf, dass möglichst viele Berufsgruppen vertreten sind.
Bei kirchensteuerzahlenden Gemeindemitgliedern ist oft so der Wunsch da, eigentlich möchte ich ja gerne selbst bestimmen, wenn ich was Geld irgendwo hingebe, wofür es benannt wird. Wie ist das bei der Kirchensteuer? Da gibt es ja irgendwo auch Grenzen, wenn man das hört. Was würden Sie so einem Gemeindemitglied empfehlen oder was würden Sie dem antworten, um es ein bisschen zu sagen, das Geld ist schon gut in guten Händen, keine Sorge?
Also bei der Kirchensteuer ist das systemimmanent nicht möglich, deswegen ist es eine Steuer. Bei einer Spende ist es was anderes, da kann ich sagen, da und da soll es hingehen. Und ich würde das stark machen und sagen, die Kirchensteuer dient dem Solidarprinzip. Also wir haben das immer mal wieder, dass Kirchengemeinden, die reich sind in Anführungsstrichen, also wo viele einkommensstarke Menschen leben, sagen, eigentlich müssten wir mehr haben vom Kirchensteueraufkommen als andere. Und dagegen steht einfach der Solidargedanke. Also das Geld wird eingenommen und dann pro Gemeindeglied umgelegt auf die Gemeindeglieder, weil wir das nicht möchten, dass es Reiche und Arme gibt, die sich gegenseitig ausstechen.
Das Team von KR55 begrüßt zur Januarsendung 2020. Bei uns im Studio ist Frau Dr. Sonne Teichmannis, Oberkirchenrätin und Finanzfüchsin der Oldenburgischen Kirche.
Und gleich für Sie noch eine Redewendung, die da lautet: Geld stinkt nicht. Oder vielleicht doch?
Geld stinkt nicht oder doch? Ich würde sagen, je nachdem, woher es kommt, je nachdem, wie man es verwendet. Dass wir hier in unserem Gemeinwesen, in dem wir leben, hier in unserer Welt, ohne Geld nicht auskommen, das haben wir eben schon gesagt. Und deswegen stinkt es nicht. Wir müssen aber darauf achten, dass wir, wenn wir zum Beispiel Geld annehmen, sehr gut unterscheiden. Also wir freuen uns über jede Spende und wir fragen auch nicht jeden Spender, wo hast du es denn her? Aber manchmal gibt es natürlich auch so Zuwendungen, wo man denkt, naja, will der vielleicht einen Auftrag bei uns abgreifen? Will jemand möglicherweise einen besonders schönen Platz in der Kita für sein Kind? Da muss man aufpassen, dass man die Dinge einfach nicht miteinander vermischt. Und dann haben wir Geld, das wir anlegen, für die Zukunft vorzusorgen. In dieser Hinsicht gibt es Richtlinien, die werden von der Evangelischen Kirche in Deutschland herausgegeben, was da zu beachten ist. Man muss immer wissen, völlig sauber geht es ganz schwer. Also man kann natürlich sagen, wir investieren nicht in Waffen oder in Kriegsmaschinerie. Bei manchen Dingen ist es klar, aber dann sind manchmal die Finanzanlagen so verquickt, dass man das nicht hundertprozentig nachverfolgen kann, wo es am Ende wirklich bleibt.
Gerade weil Sie nochmal über Anlagen gesprochen haben, ist mir eingefallen, es muss jetzt knapp 10 Jahre her sein, die Lehman Brothers Pleite, auch die Kirche, auch unsere Kirche hat dabei Geld verloren. Mhm. Was hat die Kirche daraus gelernt? Gibt es andere Richtlinien, gibt es andere Verfahren, Geld anzulegen? Was ist neu jetzt?
Also es gibt jetzt überhaupt niedergeschriebene Anlagerichtlinien. Es gibt einen Anlageausschuss der Synode, der sich permanent mit dem Thema Geldanlage befasst. Es gibt eine Aufteilung der Gelder über sogenannte Vermögensverwaltungen an Banken. Das heißt, wir verwalten unser Geld nicht selbst, sondern wir haben verschiedene Dienstleister damit beauftragt, das für uns zu tun. Und es gibt eben Anlagerichtlinien, die regelmäßig überprüft werden, wo geguckt wird, wie viele Aktien sind, kann man haben, wie sicher ist das. Und man muss natürlich immer gucken, dass man die Balance findet und behält zwischen Sicherheit und Ertrag. Denn wir brauchen ja auch die Erträge, um unsere Arbeit sicherzustellen.
Gibt es sowas, das ist ein großes Wort, eine Finanzethik in der Oldenburgischen Kirche? Kann man davon reden oder ist das eher so auch sehr praxisbezogen?
Es gibt schon eine Finanzethik. Das ist jetzt nichts, was ein Ausschuss der Synode in jahrelanger Arbeit erarbeitet hätte. Aber es gibt eben diese Richtlinien, die EKD uns zur Verfügung stellt, auf die wir uns beziehen. Fürs Große. Und im Kleinen gibt es Projekte und Stellen, wo wir uns des Themas Nachhaltigkeit annehmen, zum Beispiel bei der Beschaffung von Kaffee, Ökofähre, Beschaffung von Lebensmitteln, von Reinigungsmitteln. Es geht darum, dass man Zug fährt, wenn es möglich ist und nicht Auto. Es geht um die Frage im Moment E-Autos. Also alles diese Dinge sind durchaus im Blick.
Geld ist auch immer Macht. Geld und Macht ist verbunden. Könnte man sagen, dass Sie die mächtigste Person in der Kirchenleitung sind?
Oh, ich zitiere gern die Kirchenordnung. Die Synode ist das oberste Organ der Landeskirche.
Ja, gut gekontert. Beim Thema Geld und Kirche ist ein Wort, was immer permanent auch bei Verlautbarungen, bei aktuellen Bezügen fällt, das ist das Wort Sparen. Das ist gerade ein großes Thema, weil die Rahmenbedingungen eben da zu erwarten lassen, dass die Einnahmen weniger werden. Wird die Kirche langsam zu einem Sparweltmeister?
Ein Sparweltmeister? Diese Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Deswegen fällt es mir jetzt gerade schwer, darauf zu reagieren. Wir werden auf jeden Fall, und das tun wir ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon einige Zeit, wir müssen unser Ausgabeverhalten an unsere Einnahmen, wie sie jetzt sind, und aber im Moment sind sie gut, das sage ich, und wie sie aber zukünftig sein werden, müssen wir anpassen. Und sparen klingt immer so, wir gehen mit dem Rasenmäher einmal über die Wiese und machen alles ein bisschen kleiner. Und dieser Gefahr müssen wir widerstehen, sondern wir müssen gut inhaltlich gucken, was können wir aufrechterhalten, was vielleicht auch nicht. Aber das, was wir weiterhin tun, das müssen wir richtig tun, weil halbe Sachen bringen gar nichts.
Was sind denn die Voraussetzungen für eine umsichtige Finanzplanung, wenn Sie sagen, wir rechnen damit, dass es auch mal weniger werden könnte? Im Moment geht es rauf, aber vielleicht geht es auch mal runter. Mhm. Wie sieht da Ihr Maßnahmenkatalog aus?
Also für die Planung, es gibt, das ist übrigens auch eine Konsequenz aus der Lehman-Pleite, dass es einen sogenannten Controlling-Ausschuss gibt, der Synode, der natürlich durch den Oberkirchenrat begleitet wird, wo in jedem Jahr eine sogenannte mittelfristige Finanzplanung gemacht wird und da gehen ganz viele statistische Daten ein. Die Entwicklung der Bevölkerung, die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen, wie sie zu prognostizieren ist, Tarifentwicklungen, Zinsniveau und so weiter. Also alle diese Dinge werden auf einen Zeitraum von mehreren Jahren nach vorne prognostiziert und daraus können wir einigermaßen sicher sehen, wo es hingeht. Es gibt eine große Studie, jetzt die sogenannte Freiburger Studie, die bis 2060 die Entwicklung prognostiziert. Und darauf bauen wir auf in der konkreten Planung.
Hier ist KR 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1 und Sie sind mitten dabei. Und bei uns zu Gast ist die Finanzfachfrau Susanne Teichmannis und Kirche und Geld, das ist heute unser Thema.
Und wir haben schon gehört, die wichtigste Finanzquelle für die kirchliche Arbeit ist immer noch die Kirchensteuer. Und nun stelle ich mir vor, ich sitze in einer gemütlichen Runde und dann werde ich gefragt, warum zahlst du denn eigentlich noch Kirchensteuer? So möchte ich doch mal den Satz an Sie weitergeben. Ich zahle Kirchensteuer, weil...
Ich zahle Kirchensteuer, weil ich ganz viele wichtige Aufgaben, die unsere Kirche hat, damit unterstützen möchte. Ich zahle so viel, wie es mein Einkommen und meine Situation erlaubt. Es ist daran ja gekoppelt, an die Höhe meines Einkommens. Und ich finanziere damit die Arbeit in Kindertagesstätten für Kinder und Jugendliche, Seniorenkreise. Ich finanziere den Erhalt unserer kirchlichen Baudenkmäler und ich finanziere auch politische Arbeit bis hin zu dem Flüchtlingsschiff, das die evangelische Kirche in Deutschland jetzt mitfinanziert und mit auf den Weg gebracht hat.
Ist die Kirchensteuer auf lange, lange Sicht immer noch das Finanzsystem, was für die Kirche wichtig bleiben wird, oder kommen nicht mittlerweile auch die Alternativen immer stärker in den Blick, wie man seine Finanzen abdeckt? Wie ist da die Diskussionslage? Es gibt immer so Wellen, wo Kirchensteuer pro und contra, momentan ist es einfach gut, dass sie da ist. Wie sieht es ganz weit in die Zukunft geschaut aus?
Also Kirchensteuer ist einfach eine solide und sichere Grundlage und wir haben gerade im Moment keine Veranlassung, uns davon zu verabschieden, weil wir es auch für gerecht halten, diese Verteilung, wie ich es eben kurz schon erwähnt habe, ist einfach ein Mitgliedsbeitrag, der nur Steuer heißt sozusagen, weil er ans Einkommen gekoppelt ist. Es gibt natürlich andere Finanzierungsquellen drumherum, die wichtiger werden. Das Fundraising in den Kirchengemeinden zum Beispiel. Über Geldanlagen hatten wir es auch schon, Finanzerträge zu generieren durch Windkraft, durch Immobilien, durch was auch immer. Das sind wichtige Säulen, die man nicht außer Betracht lassen kann, aber wie gesagt, die Kirchensteuer ist eine wichtige Säule und sollte es auch bleiben.
In der Vorbereitung haben wir überlegt, ob es nicht manchmal den Eindruck erweckt, dass wenn etwas Besonderes aufgerufen wird, nicht nur Brot für die Welt, gerade geschehen in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten, sondern auch vielleicht Katastrophenbündnis oder jetzt auch das Flüchtlingsschiff, dass die Leute, wenn sie wissen, konkret, da geht jetzt mein Geld hin, dann erscheint manchmal das Aufkommen freiwilliger, höher. Und da dachten wir, ist das eine Alternative, dass man später sagt, so, die Oldenburgische Landeskirche finanziert für das Jahr 2030 folgende Projekte und ich kann mir aussuchen, für welches Projekt ich spenden möchte.
Das kann eine Säule sein, aber sicherlich nicht das Einzige, weil einfach wir ja nicht nur Projekte haben, die attraktiv sind, wo man denkt, boah, da schlägt jetzt mein Herz dafür, sondern es gibt ganz viel Linienarbeit, die erstmal völlig langweilig daherkommt. Verwaltung zum Beispiel ist das schönste Beispiel, das wir einfach brauchen, um mit den Kommunen Kindergartenbeiträge abzurechnen, um Buchhaltung zu betreiben, um Arbeitsverträge zu schreiben. Alle diese Dinge, das muss bezahlt werden und das kann man nicht als Projekt verkaufen.
Die Kirchensteuer ist immer noch der größte Anteil an den Einnahmen. Und es wird zu erwarten sein, dass eben auch an diesem großen Batzen eben auch dann große Einschnitte zu erwarten sind. Und das Personal ist eben auch der größte Anteil bei den Ausgaben. Das heißt, es wird auch Personalabbau damit einhergehen. Bedeutet das, dass die Ehrenamtlichen bei der Arbeit in der Kirche noch stärker in den Blick kommen? Kirche ohne Ehrenamt geht sowieso nicht. Aber eigentlich bedeutet das ja, da wird noch mehr Verantwortung auf die Ehrenamtlichen zukommen. Wie sehen Sie das?
Ich denke, das wird tatsächlich so sein, wobei man natürlich sehr aufpassen muss, dass Ehrenamtliche nicht als Lückenbüßer dann für fehlendes hauptamtliches Personal missbraucht werden, nenne ich es jetzt mal. Aber ich glaube, dass es eine Aufgabe ist, gerade wo es künftig weniger Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, die ja oftmals in den Kirchengemeinden einfach noch den Laden zusammenhalten, dass da Verantwortung abgegeben wird, dass Ehrenamtliche befähigt werden, auch Verantwortung zu übernehmen, also auch hochwertige Aufgaben leisten, was sie jetzt auch schon tun, aber das muss sicherlich noch stärker werden. Ja, soweit erstmal.
Also eine Schulung von Ehrenamtlichen im theologischen, im spirituellen Bereich. Was denken Sie da qualitativ?
Ja, genau. Zum Beispiel in diesem Bereich Prädikanten haben wir ja schon, die Übernahme von Gottesdiensten, Kasualien, Konfirmandenunterricht, warum denn nicht? Das muss aber gut begleitet werden und man muss auch aufpassen, auf der anderen Seite ist es eben ein Ehrenamt. Also man darf die Menschen, die dazu bereit sind oder die man dazu auch gewinnen kann, auch nicht überfordern. Jeder soll so viel tun können, wie er mag und aber auch nicht mehr. Also es gibt ja dieses Sprichwort, reicht der Kirche den kleinen Finger und sie nimmt die ganze Hand. So soll es nicht sein.
Scheint unsere Sprichwortsendung zu werden. Oder so ein bisschen.
Ja, passt natürlich auch. Also Sparen ist natürlich auch gerade bei Ehrenamtlichen mit Sorgen und Ängsten verbunden. Also die haben ja teilweise schon auch jetzt bis zum Anschlag viele verantwortliche Aufgaben, die sie übernehmen. Heißt Sparen dann auch großer Frust oder was sind die Chancen dabei, wo man auch ehrenamtlich sagen kann, okay, ich sehe das, das wird nicht einfach, aber ich kann dir auch ein paar Dinge mit auf den Weg geben und sage dir, das kriegen wir gewuppt.
Wir haben für die Kirchengemeinden im letzten Herbst eine neue Regelung auf den Weg gebracht, das sogenannte Haushaltssicherungskonzept, und haben das auch schon in 2 Kirchengemeinden ausprobiert. Das ist ein begleiteter Prozess, wo alle Arbeitsgebiete einer Kirchengemeinde angeguckt werden und auch ein Leitbild inhaltlich entwickelt wird. Und man wird dann am Ende wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, das eine oder andere können wir nicht mehr leisten, aber dafür machen wir eine andere Sache stark. Und darin liegt die Chance und auch der Reiz zu sagen, was möchten wir denn eigentlich stark machen? Das hat dann einen Preis, manches können wir nicht mehr fortführen, aber es gibt auch Dinge, die wir in den Vordergrund rücken können. Und ich glaube, da kann man auch Lust dran gewinnen. Und man kann auch an diesem Prozess, auch wenn er schmerzlich ist, Lust gewinnen und Menschen gewinnen, die daran mitwirken, die vielleicht in anderen Bezügen in der Gemeindearbeit nicht auftauchen würden.
Also Kommunikation, das Zauberwort, man muss es verkaufen können, richtig, man muss es gut anbieten können.
Wir hören KR 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Heute ist die Chefin der Finanzabteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg bei uns, Frau Susanne Teichmannis. Und in unserer Sendung geht es um das Thema Geld. Da kommen wir an ihr nicht vorbei.
Und nun will ich mal ein bisschen in die Zukunft gucken, in meine private Zukunft. Was glauben Sie, werde ich an meinem 80. Geburtstag noch einen persönlichen Besuch eines Pastors, einer Pastorin erwarten können? Kann ich noch ein kirchlich geführtes Pflegeheim finden oder den Heiligabend-Gottesdienst um die Ecke? Oder wird das alles per Skype oder online? Oder wie wird es funktionieren? Wagen Sie mal einen Ausblick.
Oh, ich bin ja keine Hellseherin. Ich denke, Kirche wird es sicherstellen können und christliche Gemeinde wird es sicherstellen, dass sie, wenn sie 80 Jahre alt werden oder sonst Beistand und Besuch brauchen, dass sie den auch bekommen. Ob von einem Pastor, einer Pastorin oder von einer Ehrenamtlichen, einem Ehrenamtlichen, einem Diakon, das wird zu gestalten sein, aber das wird möglich sein. Pflegeheime können wir weiterhin betreiben. Das macht die Diakonie und ist da ja mit anderen Wohlfahrtsverbänden durchaus auf Augenhöhe und sehr gut aufgestellt. Und schließlich der Gottesdienst. Für mich ist es wichtig, Gottesdienstangebot muss verlässlich sein. Nicht mal hier einen Sonntag hier und nächsten Sonntag woanders, sondern ich muss wissen, ohne im Internet nachgucken zu müssen, wo ist denn nun der Gottesdienst? Dafür wird es möglicherweise weniger Gottesdienststätten geben. Die virtuelle Gemeinde, die Skype-Gemeinde, die Internetgemeinde, die wird es auch geben.
Wir bleiben mal bei den Zukunftsaussichten, auch wenn wir sicherlich keine Hellseher sind. Ich gehe mal auf die Kirchen in Niedersachsen in 20 Jahren. Gibt es da eine evangelische Kirche in Niedersachsen? Es gibt immer wieder so Vorstöße. Vor kurzem hat der hannoversche Bischof Herr Meister in der EZ nochmal wieder so einen gewagt und hat davon erzählt, dass er das doch ganz toll fände. Müssen wir da uns Sorgen machen, gelassen bleiben? Was ist Ihre Empfehlung? Was entwickelt sich da?
Wir sind mit den anderen Kirchen der Konföderation hier in Niedersachsen, es gibt ja 5 evangelische Kirchen in Niedersachsen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in sehr, sehr gutem Kontakt und in sehr, sehr guter Zusammenarbeit. Diese wird intensiviert werden, das denke ich schon. Ob dann hinterher da evangelische Kirche in Niedersachsen drüber steht oder nicht, das wissen wir noch nicht und darauf gehen wir gelassen zu.
Das neue Jahr startet und man vielleicht ein paar Vorsätze, aber wir wollen mal wissen, gibt es sowas wie einen Neujahrswunsch? Welchen Neujahrswunsch würden Sie der Kirche oder einen Jahreswunsch unserer Kirche mit auf den Weg geben?
Wir sind im neuen Jahr, wir sind ja sogar im neuen Jahrzehnt und es gibt ganz viele Neuanfänge in diesem Jahr. Eine neue Synode wird sich am 18. Januar konstituieren. Unser Kollegium im Oberkirchenrat ist seit dem letzten Jahr wieder komplett und wir können eigentlich gut loslegen und ich wünsche mir eine sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit, wo wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, miteinander stemmen.
Wunderbar.
KR 55, die Januarsendung, das war sie. Und ein großer Dank geht an unseren Gast, Frau Teichmannis. Schön, dass Sie bei uns gewesen sind. Und wir wünschen Ihnen persönlich ein gesegnetes, frohes neues Jahr, privat und auch beruflich mit vielen umsichtigen Entscheidungen und auch erfolgreichen Projekten. Danke für den Besuch bei uns.
Vielen Dank für die Einladung und die guten Wünsche gebe ich gerne zurück.
Damit haben wir das neue Jahr, das neue Jahrzehnt in unserer ersten Sendung eingeläutet. Es geht wieder los und Sie können die Interviewbeiträge auf unserer Website noch einmal nachhören bei den Podcasts. www.kirchenradio-oldenburg.de müssten Sie dann aufrufen.
Und da finden Sie auch nochmal die detaillierten Informationen zu unseren Veranstaltungstipps. Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer Februarsendung. Schalten Sie ein Freitag, den 14. Februar 2020 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann gibt es eine neue Ausgabe vom Kirchenmagazin. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Wir das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß jetzt beim folgenden Programm von Oldenburg 1.